Guten Morgen allseits, lieber Herr Thierse, lieber Herr Hahn, liebe Kolleginnen. Ich darf meine Gedanken fast in Ergänzung zur Kollegin formulieren, die ja frisch aus den letzten Gremiensitzungen berichtet hat, und würde aber gerne einen anderen Zugang zu der Thematik wählen, vielleicht noch eine Spur, einen grundsätzlicheren Zugang, weil ich das Gefühl habe, und Sie haben das ja auch in den letzten zwei Tagen diskutiert, dass sich in der Medienwelt schon sehr viel Grundsätzliches verschiebt. Und wenn immer in der Geschichte sich in der Medienwelt Grundsätzliches verschoben hat, dann ist es nie ohne Auswirkung geblieben für die Politik, für das politische System, ja letztendlich auch für unsere demokratische Verfasstheit. Und deswegen glaube ich, ist es schon notwendig, dass man nochmal nachspürt, was sind denn zunächst so die großen Veränderungen, die berühmten Game Changer, die eben alles ein Stück weit auch verschieben. Ich würde zwei, drei Punkte einfach gerne notieren, bevor ich dann sage, was ich glaube, was der Handlungsauftrag an die Politik ist. Das erste ist, und das Stichwort ist schon gefallen, wir erleben heute die auch zerstörerische Kraft von Nachrichten, insbesondere die zerstörerische Kraft von Falschnachrichten. Das ist soweit kein neues Phänomen, das gibt es seit Jahrhunderten, aber sie haben heute eine sehr viel explosivere Wirkung. Ich würde allerdings dazu raten, nicht nur auf Fake News zu schauen, sondern auch auf die Art von Nachrichten, die geeignet sind, Debatten in hochgradiger Weise zu emotionalisieren. Wir lesen das täglich in der Zeitung. Es sind die berühmten Einzelfälle, die dann aber sehr schnell auch für das Ganze herangezogen werden. Diese Einzelnachrichten, hochemotional verfasst, das sind die, die am Ende dann auch beitragen, dass sich Debatten verschieben. Die grundsätzliche Frage dahinter ist, was machen eigentlich die neuen Medien, die sozialen Medien mit dem Thema Wahrhaftigkeit? Und da war am Anfang des Internets ja so die große These im Raum gestanden, endlich gibt es die informierte Gesellschaft, jeder hat Zugang zu Information, und zwar zu unvermittelter Information, zu direkter Information, ohne irgendwelche Gatekeeper dazwischen. Und die Idee war, naja, endlich kann sich sozusagen Wahrhaftigkeit voll ausbreiten. Ich glaube, in der Zwischenzeit merken wir, dass immer auch das Gegenteil richtig ist. Es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass manch einer sich in den sozialen Netzwerken auch es gemütlich macht in einer Welt von Halbwahrheiten, von gefühlten Wahrheiten, um nicht zu sagen auch an mancher Stelle in einer Welt von Lügen. Und das, meine Damen und Herren, hat natürlich politische Qualität. Es gibt den schönen Satz von Hannah Arendt, die mal gesagt hat, eine Welt, die aus Lügen besteht und die unser Bedürfnis nach einem Sinn in unserem Leben befriedigt, diese ziehen wir einer Welt vor, die uns keinen Sinn im Leben gibt. Ich glaube, der Satz ist heute so aktuell wie vor 50 Jahren. Und er sollte uns lehren, dass wir wachsam sein sollten, wenn wir beobachten, dass Rationalität und dass Objektivität in dieser Medienwelt, in dieser neuen Medienwelt, ein Stück weit zu verschwinden drohen. Zweite Diagnose. Wir erleben die manipulative Kraft der Algorithmen heute ungleich stärker als noch vor wenigen Jahren, weil wir erleben, dass heute Öffentlichkeit gestaltet wird, nicht nur von Menschenhand, sondern eben auch von Computerprogrammen, die am Ende darüber entscheiden, was wir sehen und was wir lesen. Und wenn wir wissen, dass je nach Land sich heute 20, 30, 40% der Menschen hauptsächlich, ausschließlich, schwerpunktmäßig informieren über diese neuen Medien, über die sozialen Medien, dann, meine Damen und Herren, muss man offensichtlich da in besonderer Weise ein Augenmerk drauf richten. Auch hier war am Anfang das große Versprechen, die Welt des Internets, sie schafft endlich auch eine neue Welt von Vielfalt in einer gar nicht vorstellbaren Art und Weise. In der Zwischenzeit sehen wir aber auch hier das Gegenteil. Es ist denkbar, dass hier neue Meinungsmonopole geradezu entstehen. Eine hochgradige Synchronisierung von Meinungen in diesen berühmten Meinungshöhlen und am Ende vielleicht sogar eine Auflösung des Diskurses und stattdessen das Entstehen von Meinungsmonopolen oder Duopolen, die irgendwie auch für die Polarität in der Gesellschaft stehen. Dritte Beobachtung. Ja, wir erleben auch das demokratische Potenzial des Internets. Das war auch ja am Anfang so die große Positivthese, das Internet ist eine Demokratisierungsmaschine, die endlich das Potenzial der Demokratie weltweit freisetzt. Aber auch hier, meine Damen und Herren, erleben wir, dass auch das Gegenteil möglich ist, dass sich autoritäre Systeme, dass sich Diktaturen auch das Internet zu ihren Zwecken untertan machen können. Wenn man sieht, wie alleine in China heute Big Data eingesetzt wird, um der Staatsressort zu genügen, wo im Grunde Wohlverhalten der Bürger belohnt wird in den sozialen Netzwerken und Falschverhalten dann entsprechend sanktioniert wird, dann öffnet das auch ein ganz neues Feld, was man einfach hier mit im Auge behalten muss. Deswegen wäre ich vorsichtig, wenn man sagt, die Politik wird automatisch demokratischer durch das, was wir hier erleben, sondern würde auch hier sagen, wir müssen aufmerksam sein. Wir müssen aufmerksam sein und wir müssen, und das ist mein Kernsatz heute für diese Diskussion, wir müssen sicherstellen, dass sich digitale Disruption nicht überträgt in politische oder demokratische Disruption. Deswegen ganz kurz 5 Thesen, von denen ich glaube, dass wir gute Medienpolitik machen müssen, um unsere Demokratie widerstandsfähiger zu machen. Das erste ist, wir müssen uns verabschieden von dem niedlichen Gedanken, dass es reicht, dass die Gesellschaft ein bisschen Medienkompetenz braucht. Medienkompetenz, das klingt so ein bisschen wissen, wie das mit Facebook funktioniert und dass man nicht jedes Bild einstellt und Sie kennen das alles. Es klingt mir unglaublich niedlich. Es klingt so ein bisschen nach Ponyhof. Während wir auf der anderen Seite sehen, was eigentlich gerade hier im Entstehen begriffen ist. Und deswegen glaube ich, brauchen wir anstelle von Medienkompetenz, die brauchen wir auch, brauchen wir aber eher etwas wie digitale Aufklärung. Digitale Aufklärung, die dafür sorgt, dass die Autonomie des Menschen auch in einer dieser neuen Welt von Öffentlichkeit ausgeformt wird. Und dann ist es einfach notwendig, sich zu vergegenwärtigen, welche Mechanismen im Hintergrund wirken. Das Zweite ist, wir müssen Medienpolitik aus der Nische holen. Ich bin der Meinung, dass Medienpolitik, wenn wir uns es wirklich ernst machen mit der Demokratie, dann muss Medienpolitik im Mittelpunkt des Handelns stehen. Denn wer hochgradig Öffentlichkeit gestaltet, der muss sich dann auch gefallen lassen, zu fragen, inwieweit das für Demokratie dienlich ist. Der dritte Punkt, vielleicht der Zentralpunkt und die direkte Anknüpfung an meine Vorrednerin. Wir brauchen eine starke Medienordnung. Und zwar eine Medienordnung, die für alle gilt. Wir sind leidenschaftlich, wenn es um die Frage geht, wie wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk regulieren können. Wir sind leidenschaftlich, wenn es um die Frage geht, wie wir die lokale Rundfunklandschaft, die ja gerade hier in Bayern sehr vielfältig blüht, wie wir hier verhindern, dass es Medienkonzentrationsbewegungen und anderes gibt. Aber meine Damen und Herren, wir sind naiv, um nicht zu sagen blind, wenn es um die Frage geht, wie wir mit den Großen umgehen, mit den großen Plattformen, von denen schon gesprochen wurde, ob das Facebook, ob das YouTube oder andere sind. Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, eine Plattform, die hochgradig Teilöffentlichkeit mitgestaltet, muss sich auch gefallen lassen, unter die Vorgaben einer Medienordnung zu fallen. Da kann es keine regulierungsfreien Zonen geben. Und als generelle Leitplanke würde ich uns raten, die guten alten Grundprinzipien der Medienpolitik einfach versuchen zu übertragen in diese neuen Welt. Da geht es um die Frage der Wettbewerbskontrolle. Es ist niemand, der zu groß sein kann, als dass er nicht reguliert werden könnte. Wir dürfen nie die weiße Fahne hissen, nur weil irgendjemand woanders seinen Firmensitz hat oder von der schieren Größe seiner Nutzer oder seiner Kapitalstruktur sich vielleicht versucht, Regulierung zu entziehen. Wir müssen Vielversicherung betreiben, Vielversicherung auch im Digitalen. Ich bin der Meinung, mit derselben Selbstverständlichkeit, wie wir Vielversicherung in der analogen Medienwelt umgesetzt haben, mit derselben Selbstverständlichkeit müssen wir Vielversicherung im Digitalen betreiben. Es kann nicht sein, dass relevante Inhalte dort, die Kollegin hat es schon angeführt, einfach nicht mehr auffindbar sind. Und da gibt es alle möglichen Vorschläge, wie das vonstatten gehen könnte. Ich würde mal ganz generell formulieren, wir können es in der Diskussion vertiefen, wir brauchen auch vielversichernde Vorgaben für die großen Plattformanbieter. Und das Letzte zur Medienordnung. Ich glaube, wir brauchen auch ein Gebot von Transparenz. Denn es kann auch hier nicht sein, dass die neuen Anbieter, die Plattformen, sich den Transparenzvorgaben weitgehend entziehen. Kein Mensch weiß, was diese Algorithmen machen. Wenn sie eine solche Macht haben, wie ich vorhin angedeutet habe, dann dürfen wir uns aber auch nicht damit abfinden, dass es diese Algorithmen einfach gibt, sondern dann würde ich auch erwarten, dass diese Algorithmen offengelegt werden müssen, offengelegt werden müssten, zumindest gegenüber Aufsichtsbehörden. Klammer auf, wir müssten dann auch mal klären, wer tatsächlich die Aufsicht an dieser Stelle führt. Wir brauchen eine wehrhafte Medienordnung, das ist der vierte Punkt. Wir sollten nicht schlapp sein, sondern wir sollten die Dinge dann auch durchsetzen. Insofern hat das auch mit der Frage zu tun, bei Wahlen und anderem, ob man nicht nur wie in der Vergangenheit Wahlbeobachter braucht, die mal ins Wahllokal gehen, sondern auch vielleicht digitale Wahlbeobachter. Und der fünfte und letzte Gedanke, ich kann es kurz machen, weil die Kollegin dazu alles schon gesagt hat, wir brauchen natürlich auch starke und qualitätsvolle Medien. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der dualen Landschaft in Deutschland. Die müssen wir weiter stärken. Aber dazu muss man immer auch die Balance halten zwischen einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich auf seinen Kernauftrag besinnen muss. Da müssen wir in der Tat über den Auftrag reden. Und ich würde noch hinzufügen, ich bin der Meinung, ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk besteht nicht nur darin, dass für jede Zielgruppe es irgendwo noch eine Sparten-App und ein Spartenprogramm gibt, sondern ich glaube, ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk zeigt sich gerade daran, dass er auch und gerade seiner Integrationsaufgabe in den Vollprogrammen nachkommt. Und für die Privaten, da sind wir der Meinung, dass die auch ihre Entwicklungsmöglichkeiten brauchen. Sie müssen sich behaupten können, und zwar nicht nur lokal oder regional oder national, sondern auch im internationalen Wettbewerb. Deswegen bin ich dafür, sind wir dafür, dass wir an der Stelle auch eher regulatorisch abrüsten müssen als aufrüsten müssten. Alles andere würde bedeuten, dass wir sonst die Spielregeln jedenfalls mit der nationalen Brille so setzen, dass wir hier auf Dauer weltweit nicht wettbewerbsfähig sein können. Vielen Dank.